herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben. Ab sofort biete ich Aus- und Weiterbildungen für meine Schwerpunkte an. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, findet ihr auf meiner Homepage www.kurtneubersch.de weitere Informationen dazu. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast und mein Aus- und Weiterbildungsangebot bei Gefallen weiterempfehlen würdet. Nun aber geht es los mit dem Inhalt dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 91, Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja, diese Folge liegt mir sehr, sehr am Herzen. Das sage ich, glaube ich, gefühlt bei jeder Folge, ne? Aber hier jetzt in diesem Zusammenhang allein deswegen schon, weil ich ganz, ganz viele Anfragen bekommen habe von Hörern und Hörerinnen, die immer wieder gefragt haben, Mensch, kannst du nicht mal eine Folge machen zu Borderline oder dergleichen? Das war schon bei Psychotrift Coach. Und da haben wir natürlich auch schon lange überlegt, das mal zu machen. Wir hatten auch eine Anfrage gehabt an den DBT-Fachverband und hatten auch tatsächlich jemanden, der für uns auch zum Interview bereitstand, aber dann ist ja meine Schwester verstorben. Deswegen konnten wir diese Folge leider nicht mehr realisieren in diesem Kontext, sodass ich jetzt hier aber in diesem Podcast zumindest die jetzt schon seit längerem überlegt habe, dazu was zu machen. Und als ich gehört habe, dass ja da auch die Leitlinien für die Behandlungsempfehlungen und auch gleichzeitig ja auch die ICD-11 ja vor der Tür steht, der bis 2025 als verbindliches diagnostisches Instrument genutzt werden sollte, habe ich gedacht, jetzt kann ich jetzt mal endlich dazu mal auch was sagen. Ich orientiere mich vor allen Dingen an den Springer Medizin Zeitschriftenausgabenvorlage, die ich hier habe, die Psychotherapie heißt sie, von also Heft 5, September 2023. Einen Link tue ich in den Shownotes. Wer das möchte, den kann ich das aus, zumindest von fachlicher Seite sehr ans Herz legen. Ist ein sehr gute Zeitschrift, die ich schon länger im Abo habe, die ich euch ja sehr ans Herz legen kann. Und und natürlich gebe ich euch ein bisschen auch einen Überblick über dieses sehr komplexe, aber auch sehr häufig vorkommende Krankheitsbild. Und habe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber dass ihr da einen guten Überblick erhaltet. Vielleicht erstmal kurz eine Anmerkung zu Persönlichkeitsstörungen. Das Problem, was immer kritisiert worden ist, von mir auch, also ich habe das schon immer blöd gefunden, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, um eine Diagnose im Bereich Persönlichkeitsstörungen zu wählen, dann nehmen wir jetzt nochmal kurz ein Beispiel, wenn ich jemand bin, der zu Hause dreimal am Tag staubsaugt oder die Fenster putzt oder die Vorhänge abhängt und neu aufhängt, ich überspitze das gerade absichtlich, dann werde ich vielleicht für mich, damit mich wohlfühlen in Bezug auf, wenn ich das alles erledigt habe, von außen wird man vielleicht sagen, Mensch, du bist aber ganz schön krass, ganz schön zwanghaft gefühlt, ne, so, oder auch erlebt, ne, für das Umfeld. Aber man selbst nimmt das vielleicht wahr als, das ist mein Ziel, das möchte ich machen, danach geht es mir gut und dann ist das erstmal für mich mein Erleben. Vielleicht leide ich da auch noch gar nicht drunter. Höchstens, wenn ich das vielleicht nicht erfülle. So, wenn ich dann aber jetzt jemanden bei mir einziehen lasse, ne, sei es vielleicht, ich gehe in eine Beziehung oder eine WG oder was auch immer, habe jemanden zu Gast bei mir, dann kann das sein, dass ich dann plötzlich darunter leide, dass ich das dann vielleicht nicht mehr so schaffe, entweder aus zeitlichen Gründen oder dass jemand mich da vielleicht dran hindert oder vielleicht auch Dinge noch mehr verunreinigt oder dergleichen, dann habe ich plötzlich einen Leidensdruck. Das heißt also, unter meinen vorherigen Persönlichkeitsanteilen, die ich irgendwie für mich regeln konnte, merke ich jetzt plötzlich, dass mich das dann stört. Also ich würde jetzt natürlich sagen, dass mich die andere Person stört, aber da merke ich dann plötzlich, da tut sich was. Da ist irgendwie was nicht richtig stimmig oder so, ne? Und wenn ich jetzt nach Kriterien gehe und gucke, ab wann gebe ich denn die Störung zum Beispiel einer zwanghaften, anankastischen Persönlichkeitsstörung und gehe die Kriterien durch und sehe dann plötzlich, aha, ich muss jetzt vielleicht, jetzt nicht bei dieser Diagnose, sondern jetzt erstmal rein plakativ aus der Luft gegriffen, inszeniert, ich brauche vielleicht für eine Persönlichkeitsstörung 7 Kriterien. Und davon, also 7 Punkte, die dafür sprechen würden, davon müssen mindestens 4 oder 5 erfüllt sein, um diese Persönlichkeitsstörung zu kodieren. Und ich fange dann an und merke, aha, die Person hat nur 3. So, ich brauche aber 4, damit ich das kodieren kann. Dann würde ich dann sagen, ja, tut mir leid, Sie haben das nicht. Ne? Oder umgekehrt, ne? So, Sie haben das gerade. Und dann denke ich mir so, ah, okay. Ja, also gerade wenn ich 4 brauche und ich habe genau einen mehr oder einen weniger, dann entscheidet dieses eine Kriterium, weil es ja dann die Summe erfüllt, die ich brauche mindestens, darüber, ob ich jetzt krank bin oder nicht. Und das wurde zu Recht immer wieder bemängelt und gesagt, Mensch, wie sauber oder logisch ist das denn, dass dann ein Kriterium, wenn es dazu da wegfällt, plötzlich sagt, ich bin krank oder gesund. Ne? Und dem hat man versucht, Rechnung zu zollen, indem man gesagt hat, komm, im ICD-11, was ja bis 2025 verbindlich wird, versuchen wir eine andere Einschätzung, eine dimensionale Einschätzung zu machen. Und zwar einmal in Bezug auf die Beeinträchtigung, in Bezug auf Schweregrad, ob schwer, mittelgradig, leicht oder keine, ne, so, oder es dann so schwierig wirkt, ne, und dann auf der anderen Seite, auf der Einschätzungsseite, was haben wir denn hier für Typen, könnte man sagen, also man sagt, spricht auch ein anderes Fachwort dafür, für diese Domäne, ist dann die Trait-Domäne, das heißt auf Deutsch Eigenschaft oder Merkmal, was man dann mitbringt, wo man dann schaut, okay, wie sieht es denn da aus? Und da gibt es dann auch verschiedene Formen von, wir sprechen zum Beispiel von einer negativen Affektivität. Ne? Also es kann eine Domäne sein, die vor allen Dingen von einer Tendenz charakterisiert ist, eine Bandbreite von belastenden Emotionen zu zeigen, wie zum Beispiel so Angst oder sowas, Selbstverachtung, Gereiztheit, sowas in der Richtung oder auch Depressivität oder negative emotionale Zustände, irgendwie so dergleichen. Dann eine Dissozialität. Das heißt an der Stelle, dass man soziale Normen oder Konventionen oder die Rechte und Gefühle von anderen eher nicht beachtet oder Probleme damit hat. Dann gibt es noch den Bereich der Verschlossenheit, dass ich also bestimmte, also emotionale oder zwischenmenschliche Aspekte eher mich davon distanziere, mich vielleicht sozial zurückziehe oder dergleichen, oder dass ich mich isoliere oder keine Bezugspersonen oder solche Sachen, also so Personen vermeide. Auch vielleicht auch intime Beziehungen oder dergleichen. Dann eine Enthemmtheit, ist auch eine Domäne. Dann, die ist natürlich charakterisiert dadurch, dass ich dann auf einmal die unmittelbaren internalen, also die in mir anliegenden oder auch die Umweltstimulationen plötzlich impulsiv dann diesen begegne oder mit diesen interagiere, ohne irgendwelche längerfristige Konsequenzen dabei zu berücksichtigen. Und dann haben wir noch die Zwanghaftigkeit, das ist die anankastische, was ich gerade ja in Bezug auf ICD-10, so war es ja früher, oder im Moment noch bis 2025, was ja in dem zwanghaften Persönlichkeitsbereich ja dann auch als anankastische Persönlichkeitsstörung festgelegt worden ist. Das ist vor allen Dingen der Bereich, hier jetzt in der Trait-Domäne, dass man da einen Fokus hat auf Kontrolle und Regulation des eigenen oder das Verhalten von anderen, um vor allen Dingen das Ideal, was ich dann vielleicht habe für mich irgendwie doch in meiner Vorstellung oder in meinem Erleben dann auch zu fokussieren, dass sie also auch dann so umgesetzt werden. Ja, das sind die Anteile, die jetzt die Persönlichkeitsstörung oder die Dimensionen, die das so ein bisschen ausmachen, so könnte man, oder die es das ausmachen. Das ist dann die Voraussetzung tatsächlich, um jetzt daraus dann die spezifischen Sachen für die Borderline-Persönlichkeitsstörung im neuen ICD-11 dann festzumachen. Und diese wird tatsächlich dadurch, dass es ja in Dimensionen eingeteilt ist, dann eingeteilt in eine zwischenmenschliche Symptomatik, die das verzweifelte Bemühen, also von tatsächlichen oder eingebildeten Verlassenheit zu vermeiden, also was mit Menschen zu tun hat. Ich möchte nicht, dass ich verlassen werde. Aber gleichzeitig habe ich auch, das ist ein weiterer Punkt, ein Muster instabiler oder intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, was vor allen Dingen ja dann geprägt ist von so einem Auf und Ab. Also in dem einen Moment ist es total sehr nah an mich heranlassend und im anderen Moment ist es das Schlimmste, hau ab, ich will mit dir nichts zu tun haben. Dann die impulsive Symptomatik. Das ist so die Tendenz, müsst ihr euch vorstellen, so zu unüberlegtem Handeln. Also dass ich dann plötzlich einfach was mache, ne, was vielleicht auch zu potenziell selbstschädigendem Verhalten führen kann. Und ich kann auch wiederkehrende Episoden haben von Selbstverletzung. Also auch in Form von einer impulsiven Reaktion darauf, dass ich dann einfach mir da dann mich selbst schädige. Dann haben wir noch die Ebene der affektiven Symptomatik. Das ist die emotionale Instabilität. Also aufgrund von ausgeprägter Stimmungsreaktivität, muss man sagen. Also das heißt, dass ich dann, je nachdem wie die Stimmung ist, sehr stark darauf dann emotional reagiere. Ich habe dann auch noch ein chronisches Gefühl der Leere, also kann zumindest sich so zeigen, zu sagen häufig die Betroffenen, dass sie sich so fühlen, und habe vielleicht sogar auch eine unangemessene starke Wut oder Schwierigkeiten, halt diese Wut zu kontrollieren. Und die letzte Ebene ist dann die kognitive Symptomatik. Da spricht man dann von einer Identitätsstörung, die sich vor allen Dingen dann in einem ausgeprägten und anhaltenden, instabilen Selbstbild darstellt. Oder auch mit einem Selbstwertgefühl, was halt dann in der eher also ein instabiles quasi Selbstwertgefühl manifestiert. Also müsst ihr euch das vorstellen. Und wir haben dann noch den Bereich der vorübergehenden, eventuellen dissoziativen Symptome oder psychoseähnlichen Züge in Situationen hoher affektiver Erregung. Also dass ich dann Dinge plötzlich total fehlinterpretiere oder überinterpretiere und vielleicht sogar auch total mich abspalte, sagen wir umgangssprachlich. Also dann irgendwie total neben mir stehe. Und diese ganzen Rubriken sind ein Stück weit, wenn man jetzt den ICD-10, der derzeit noch aktiv ist, kennt, dann eher in den Kategorien, da wurde nämlich die emotionale instabile Persönlichkeitsstörung eingeteilt in einmal den impulsiven Typus und den Borderline-Typus. Also sie wurden voneinander getrennt dargestellt. Und da war das so, dass der, und ist im Moment noch so bis 2025, dass der impulsive Typus vor allen Dingen neben der Erfüllung der allgemeinen Kriterien für Persönlichkeitsstörung 3 der folgenden 5 Eigenschaften erfüllen muss. Das hatte ich schon in der Folge, wo ich die im ICD-10 vorgestellt habe, schon erläutert. Ich will es nur nochmal der Vollständigkeit halber hier nochmal eben erwähnen. Also entweder eine deutliche Tendenz unerwartet oder ohne Berücksichtigung der Konsequenz zu handeln oder eine deutliche Tendenz zu Streitereien und Konflikt mit anderen. Vor allem dann, wenn impulsive Handlungen unterbunden oder getadelt werden. Dann die Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt mit Unfähigkeit zur Kontrolle explosiven Verhaltens. Genauso auch dann die Schwierigkeit der Beibehaltung von Handlungen, die nicht unmittelbar belohnt werden. Und eine unbeständige und launische Stimmung. Das ist so der impulsive Typus. Der eher damit assoziierte, umgangssprachlich jetzt, hier aber jetzt fachlich Borderline-Typus, ist auch neben den allgemeinen Kriterien für die Persönlichkeitsstörung, braucht es dann 3 von 5 Kriterien, die erfüllt sein müssen. Da haben wir einmal die Störung und Unsicherheit bezüglich Selbstbild, Zielen und inneren Präferenzen, einschließlich der sexuellen. Dann zweitens die Neigung, sich in intensiven, aber instabilen Beziehungen einzulassen, oft mit der Folge von emotionalen Krisen. Dann drittens übertriebene Bemühungen, das Verlassenwerden zu vermeiden. Viertens dann die wiederholte Drohung oder Handlung mit Selbstbeschädigung und fünftens anhaltende Gefühl von Leere. Also ihr seht, im ICD-11 ist das nochmal anders, ist es mehr in Form von Dimensionen eingeteilt, dass man dann gucken kann, was könnte denn hier jetzt eher zutreffen und was nicht. Ja, die Leitlinie werde ich euch auch in den Shownotes packen, dass ihr die finden könnt, sofern die derzeit schon verfügbar sind, ne, weil die jetzt relativ neu sind. Und wer nicht weiß, was mit S3-Leitlinien gemeint ist, dann müsst ihr euch vorstellen, das ist die Idee dahinter ist, dass man versucht, dass viele Fachleute in der Regel jetzt hier für die S3-Leitlinie Borderline-Persönlichkeitsstörung wurden 23 Fachgesellschaften und Verbände mit einbezogen. Das finde ich enorm, das finde ich auch toll, dass sich Kompetenzen bündeln und mit dem Wissen dann versuchen, einen einheitlichen Fokus auf Behandlung zu legen, mit der Idee, dass man so effizient und so schnell und so effektiv wie möglich den Menschen helfen kann mit entsprechenden Symptomen. Ist erstmal, finde ich, eine sehr, sehr löbliche Sache, wobei wir hier voraussetzen bei der Behandlung, dass die Diagnostik auch richtig ist und dass sie auch zutrifft. Ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel eher die Problematik in der Trauma sehe und diese sich aber eher in Borderline-ähnlichen Symptomen manifestiert, dann ist die Frage, wo setze ich jetzt an? Ne? Also wenn Borderline die Folge ist von Trauma, dann ist natürlich die Symptombehandlung sicherlich nicht verkehrt, aber würde dazu führen, dass ich nicht ganz aus der Thematik rauskomme, sondern dass sie halt immer wieder kommt, weil es ja nur in Anführungsstrichen ein Symptom ist von Trauma. Und das war jetzt aber nur einmal so explizit, nur einmal so zum plausibel machen, damit ihr wisst, was ich damit meine. Und wenn wir dann mal anschauen, was kann man jetzt machen? Natürlich kann man Screening machen, also so, das ist jetzt für Fachleute, dass man genauer schaut, wie kann man das jetzt irgendwie einschätzen. Das würde ich jetzt hier, das wird den Rahmen sprengen, nicht jetzt noch weiter aufmachen. Aber die Behandlung ist vielleicht viel, viel interessanter für euch. In den Leitlinien steht das ja auch alles ganz ausführlich drin, aber hier jetzt nochmal erwähnt. Eines der bekanntesten, fast schon synonym mit Borderline assoziierten Behandlungsmethoden ist die DBT nach Linehan, die selber an Borderline-Symptomen gelitten hat und das Manual, also die Behandlungsmöglichkeit daran entwickelt hat und die bis heute auch wirklich Standard ist und auch als von Fachleuten als DBT Zusatzqualifikation, also als eine Therapierichtung ausgebildet werden kann und auch zu empfehlen ist, wenn man mit diesem Klienten zusammenarbeiten möchte und eine relativ wissenschaftlich anerkannte, ein relativ oder ein total wissenschaftlich anerkanntes Verfahren nutzen möchte. Es gibt aber noch weitere Verfahren, zum Beispiel die mentalisierungsbasierte Therapie, die MBT, abgekürzt nach Phonagie oder so ähnlich ausgesprochen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich bin da nicht der sprachlich bewandertste. Also bitte habt Nachsehen, wenn ich es nicht richtig ausgesprochen habe. Dann in Deutsch ist das nach Taubner entwickelt bzw. übersetzt. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie man an diesen Sachen arbeiten kann. Ich würde jetzt nicht die ganzen Therapieverfahren vorstellen. Das würde ich hier in dem Rahmen in dieser Folge jetzt nicht machen. Das würde auch hier den Rahmen sprengen. Aber weiter der Vollständigkeit halber, vielleicht für den einen oder anderen bekannt, ist auch der Ansatz von Kernberg. Und zwar die Therapie der übertragungsfokussierten Therapie. Kurz Abkürzung ist TFP, auch ein Ansatz, der sehr, sehr anerkannt ist, auch weltweit. Und noch zur Ergänzung der schemafokussierten Therapieansatz nach Young, der einen sehr weit verbreiteten Ansatz auch weltweit genießt. Also das sind alles Verfahren, die sehr, sehr wissenschaftlich schon gut überprüft worden sind und die in Bezug auf Behandlung schon wegweisend oder beziehungsweise Erfolge zu verzeichnen haben. Wobei ich jetzt die ganze Zeit immer, das müssen wir fairerweise sagen, nur die Symptome hier betrachte, die Borderline-Problematik ausmachen. Ob die langfristig zu einer, ich nenne es mal bewusst, Heilung oder Auflösung der Symptome führt, möchte ich in Frage stellen. Damit will ich nicht die Ansätze abwerten, versteht mich bitte nicht falsch, sondern eher dann, also wenn das passiert, dass man diese im Griff bekommt, ist das mega, also finde ich super, das gibt es auch, ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn die Dinge wiederkommen, möchte ich nochmal betonen, dass die Vertreter der Fachrichtungen häufig sagen, da muss man mit leben. Also so eine Persönlichkeitsstörung hat man dann immer. Und da möchte ich mich hier kritisch äußern, diesen Ansatz vertrete ich nicht, weil die Psyche für mich total logisch ist, aufgebaut ist und man sagen kann, wenn ich die Symptome nicht verändern kann, und zwar nicht dauerhaft nicht verändern kann, dann bin ich nicht an der Ursache dran, dann bin ich nur im Symptomerleben und behandle nur das Symptomerleben, nicht die Ursache. Und auch hier gilt, aus meiner Sicht, wenn die Borderline oder auch eine andere Diagnose nicht sich verändert und auch nicht langfristig zu einer Verbesserung führt, habe ich es, Fragezeichen, eventuell mit einer Symptomdiagnose zu tun, nicht mit einer Ursachendiagnose. Ne, dazu habe ich in anderen Folgen schon mehr zu gesagt, das möchte ich hier nur noch mal ergänzend sagen. Möchte ich aber nicht die Effekte der Therapiemaßnahmen hier schmälern, bitte versteht mich da nicht falsch. Die Therapieansätze sind alle wissenschaftlich überprüft und nachweislich mit hohem Effekt. Ich habe jetzt hier keine Zahlen vorliegen, wie hoch der Effekt ist, aber nach meinen Erfahrungen her ist es so, dass es schon zu einer Stabilisierung im Alltag und auch zu einer Verbesserung im subjektiven Erleben, zumindest direkt nach der Behandlung, schon kommen kann. Dann gibt es noch die Frage nach medikamentöser Behandlung. Das ist so etwas, das ist was eher nach den Symptomen, den Symptomkomplexen zurückzuführen ist, ne? Also da gibt es nicht jetzt irgendwie einheitlich standardisiert etwas, was man sagen kann, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass ein zeitlich begrenzter Einsatz von Medikamenten Sinn macht, um die Symptome zu behandeln, ne? Also um Symptome zu behandeln. Und in akuten Phasen kann Medikamente auf jeden Fall auch erwogen werden, um die, wenn vor allen Dingen dann, wenn die Behandlung, die aktuelle Behandlung nicht ausreicht, also wenn die Problematik zunimmt oder bestehen bleibt oder eine Ausprägung bleibt, ne? Dann liegen noch komorbide psychische Erkrankungen vor, also noch zusätzliche Erkrankungen. Dann sollten die natürlich auch nochmal entsprechend den aktuellen Leitlinien dann versorgt werden. So ist die Empfehlung in der Leitlinie hier für Borderline. Und hier wird auch nochmal erwähnt, dass auch bei Jugendlichen oder so gibt es auch schon Behandlungsempfehlungen, also beim DBT. Weiß ich das, dass es das auf jeden Fall gibt. Und in den anderen Bereichen kann ich das jetzt hier zumindest aus meinen vorliegenden Informationen nicht entnehmen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch in den anderen Therapieansätzen da Modifizierungen für Jugendliche auch gesehen werden. Wobei ich hier anmerken möchte, dass eine Diagnose im Bereich Borderline für Jugendliche eher mit Vorsicht zu genießen ist. Ich weiß, dass auch das kontrovers diskutiert wird, möchte das aber deswegen nochmal anmerken, weil halt Jugendliche sich ja auch noch entwickeln. Also sprich, gerade in der Identitätsfindung, was ja auf der Agenda steht in der Jugend, dass ich das ja erstmal für mich suche und auch für mich eruieren muss, wer bin ich, wer möchte ich sein und so weiter, ne, kann das natürlich dazu führen, dass ich vielleicht über die Jahre, man würde sagen umgangssprachlich, dass sich das rauswächst. Das würde ich jetzt nicht, das sind nicht meine Worte, ne, die man aber tatsächlich dann schon mal hört. Da möchte ich aber nicht sagen, man kann das getrost ignorieren, sondern man sollte nur wissen, dass es vielleicht ein Ausdruck einer aktuellen Phase ist der Entwicklung. Ne, das ist für erfahrene Therapeuten auch denen auch klar, dass sie das mit berücksichtigen, ob wir hier einen Entwicklungsprozess haben oder ob es hier schon etwas ist, was zur Persönlichkeit dazugehört und vielleicht dann auch ein Ausdruck von der Persönlichkeitsstörung ist. Soweit ich das weiß, ist die Diagnoseempfehlung nicht vor 14 Jahren empfohlen und sollte generell aber eher erst so ab 18, ab 14 nur höchstens Verdacht. Und ab 18, dann kann man schon mal darüber sprechen, okay, ist das hier, kann man dann sagen, gut, das ist hier also bestätigt oder liegt hier vor, ne, wenn die Kriterien alle erfüllt sind. Genau, aber auch da heißt es immer Vorsicht bitte bei Diagnosestellung, weil das natürlich auch immer eine Stigmatisierung bedeutet und sollte auch nur gewählt werden, wenn man eindeutig der Meinung ist, dass das auch hier vorliegt und auch bestehen bleibt, wenn es nicht behandelt wird. Dann haben wir noch die Frage des Behandlungssettings. Generell sagt man, eine ambulante Therapie ist auf jeden Fall sinnvoll, am besten, wenn es möglich ist, wöchentlich. Nur wöchentliche Behandlungen sind schwierig bis unmöglich, aber auch natürlich gibt es solche Settings. Deswegen hat man ja auch das DBT und auch andere Therapieverfahren gewählt. DBT ist ein Setting, was vorwiegend in der Gruppe stattfindet und da ist das ein ganz klarer Ablauf, der standardisiert ist. Und ansonsten kann man aber auch eine stationäre oder teilstationäre Behandlung auch im Blick haben, wenn nicht gerade irgendwie die Krisen beherrschbar sind. Ne, also weil wenn man das irgendwie hinbekommt, dann muss Klinik nicht sein. Aber wenn ich merke, es wird zu krass, also gerade bei Eigen- oder Fremdgefährdung oder bei lebensgefährdenden Selbstverletzungen, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man dann nochmal vielleicht stationär oder teilstationär überlegt, das behandeln zu lassen. Und ansonsten ist es auch natürlich eine Möglichkeit der Ergänzung bei störungsspezifischer Behandlung, wenn ambulant diese nicht gewährleistet werden kann. Na, dann kann so eine Sache auf jeden Fall helfen. Aber hier sei bitte noch berücksichtigt, dass vor allen Dingen bei einer stationären Behandlung die Gefahr besteht einer Langzeithospitalisierung, weil das, wenn man halt in der Klinik ist und länger in der Klinik ist, dann werden bestimmte Sachen eventuell stigmatisiert. Also sprich auch für mich selbst, dass ich dann denke, oh ja, ich kann da nichts machen, das ist immer so und so weiter. Eine weitere Anmerkung noch in den Leitlinien ist auch die Elternschaft. Wenn man als Elternteil eine Borderline-Problematik hat, dann macht es Sinn, dass man da vielleicht auch schaut, inwieweit ist das die Betreuung der Kinder gewährleistet. Also anders formuliert, nicht, dass man jetzt sagen muss, standardmäßig, die können nicht die Kinder begleiten, weil sie ja selber schon Probleme haben. Soweit würde ich nie gehen. Das ist immer eine individuelle Sache, aber es macht Sinn, dass man da überlegt, braucht vielleicht die Familie hier eine Unterstützung. Weil die elterliche Belastung ist nicht von der Hand zu weisen und kann halt gerade in der Eltern-Kind-Interaktion die Entwicklung des Kindes schon beeinflussen. lassen. Und dann ist die Frage, ob vielleicht sowas wie ein Training oder eine Erziehungskompetenz oder eine Begleitung oder dergleichen hier Sinn macht. Zu empfehlen ist es auf jeden Fall, dass man das einmal abklären lässt, aber bitte ressourcenorientiert und erst interventionsspezifisch oder auch prophylaktisch. Ne, dass man sagt, hier könnte ein Risiko bestehen, dann müssen wir rein, wenn wirklich es hier zu einer Auffälligkeit kommt. Ne? Ansonsten, weil ihr müsst wissen, wenn Eltern belastet sind, gerade bei so einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, ist das so, dass es mal besser gehen kann, mal schlechter. Und diese Unberechenbarkeit ist für das Familienfeld extrem belastend. Und nicht nur für die Kinder, auch natürlich für die Eltern, also für beide Parteien. Ne? Und wenn die Kinder dann sehen, der Mama oder dem Papa geht es nicht gut, dann kann das sein, dass die Kinder einspringen. Also ist jetzt erstmal davon auszugehen, das kann zu einer Parentifizierung führen, dass halt die Kinder dann in die Rolle der Eltern gehen und die Eltern versorgen. Und das wäre eine erstmal von außen betrachtet eine Überforderung für die Kinder. Und das muss ja nicht sein, beziehungsweise, ich werde deutlicher, da macht es Sinn, dass eine Hilfe, eine Unterstützung, eine aktive Einbindung dann erfolgt. Ja, das soweit erstmal zu den Leitlinien. Wer dazu Hilfe haben möchte oder mehr Informationen haben möchte, kann gerne in den Shownotes gucken. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ansonsten möchte ich noch kurz ein bisschen was aus der Praxis sagen. Ich habe das immer wieder erlebt, dass gerade bei Borderline die Aussage gemacht wird, damit müssen sie jetzt ein Leben lang leben. Das ist etwas, das halte ich für nicht richtig. Ja, ich muss mit meinen Persönlichkeitseigenschaften zurechtkommen. Richtig. Wenn ich unter einer Borderline-Störung leide, so will ich es mal umgangssprachlich sagen, dann ist es wichtig, dass ich erstmal verstehe, was sind meine Symptome. Da macht eine diagnostische Einschätzung auf jeden Fall Sinn. Wenn ich auch bei der einen oder anderen Symptomatik Hilfe brauche, also auch medikamentöse Hilfe oder was auch immer, weil die Phasen sonst zu krass sind oder ich zu stark selbstgefährdend oder selbstschädigend unterwegs bin, dann macht das auf jeden Fall aus meiner Sicht auch Sinn, so wie die Leitlinien das sagen. Da bin ich total d'accord. Nur bei der Aussage, dass es dann bedeutet, ich bin dauerhaft damit leben, da steige ich aus, weil ich einfach schon zu viele Fälle begleitet habe, die es erfolgreich geschafft haben, aus dieser Problematik rauszugehen, weil aus zum Beispiel aus der Sicht eines Traumatherapeuten, der bin ich ja, kann natürlich, wenn die Ursache Trauma ist, kann so eine emotionale, instabile Persönlichkeitsstörung eine Art Rettungsanker, einen Versuch der Kompensation oder des Umgangs mit dem Trauma darstellen und dann braucht es dann eine entsprechende, angemessene Begleitung. Also dass man dann sagt, okay, gucken Sie mal hier, die und die Symptome kommen aufgrund von diesen Traumatisierungen. Das ist gerade im Bereich von Psychoedukation sehr wichtig, das zu erläutern. Aus diesem Grund habe ich ja im Bereich von Trauma ja auch das psychoedukative Gruppenprogramm mit auf den Weg gebracht, beziehungsweise bin da gerade bei, das wissenschaftlich aber prüfen zu lassen. Und weil es in der Praxis bei mir jetzt relativ erfolgreich ist, dann möchte ich aber jetzt hier keine Selbstbeweihräucherung machen, sondern eher darauf hinweisen, dass ich halt viele, also auch Beweise, wenn man so will, wissenschaftlich fundierte Beweise habe, dass das effizient ist und dass so eine Ursachendiagnose und Behandlung gerade im Kontext von Borderline als Folgesymptomatik oder Folgediagnose tatsächlich auch in einer Traumabehandlung bis zu einer Heilung führen kann, wenn wir Heilung verstehen, als dass die Symptome rückläufig sind bis hin zu, dass sie nicht mehr vorhanden sind, weil die Ursache behandelt ist und weil es zu einer dann anderen Ausprägung in der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung kommt. Also gerade wenn die Dinge sich mit verändern. Natürlich braucht es dafür das entsprechende Umfeld. Also solange ich aus Traumaperspektive mich immer noch in einem belastenden oder bedrohlichen Umfeld bewege, wird natürlich das die ganze Zeit aus den Leitlinien von PTBS steht das drin, auch nochmal erläutert, dass es erstmal um eine Stabilisierung geht. Und diese Stabilisierung brauche ich auch. Weil ohne eine Stabilisierung und dass ich weiß, jetzt ist erstmal der Alltag, die Basis gesichert, brauche ich gar nicht in eine inhaltliche Bearbeitung gehen. Es ist ja erstmal, muss ich das Gefühl haben, ich stehe auf festem Boden. Das ist damit gemeint. Ja, damit die kritische Anmerkung an dieser Stelle und auch die Bezeichnung emotional instabile Persönlichkeitsstörung, das ist etwas, was vor allen Dingen deutlich macht, wie die Beziehungsgestaltung auch ist. Ne? Also wie erschwert sie ist, auch in welcher Art sie erschwert ist. Und nicht selten habe ich auch erlebt, und das steht auch in den Leitlinien, dass auch die Angehörigen sehr belastet sind, eventuell auch psychisch darauf reagieren mit Depressionen oder Ängsten oder anderen Phänomenen. Und auch da mache ich Mut. Selbst die Angehörigen können sich gerne Hilfe suchen, gehen dann mit zum Therapeuten, wenn die Betroffenen mit der Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder emotional instabilen Persönlichkeitsstörung Behandlung erfahren, dass dann halt die Angehörigen auch mal mitkommen und dass man da guckt, wie, was brauchen die, wie müssen die versorgt werden. Natürlich bitte nicht die Kinder vergessen, ne, sofern sie noch nicht mit berücksichtigt worden sind. Und dass dann das gesamte System entlastet wird. Das ist eine aus meiner Sicht nicht zu unterschätzende Thematik. Ja, das wäre so erstmal für einen Überblick aus meiner Sicht alles, was ich euch sagen kann. Zumindest jetzt hier in der Kürze. Und ja, ich lasse euch mit den Gedanken auch erstmal wieder alleine. Wünsche euch eine angenehme Woche. Und wenn ihr mögt, ich würde mich freuen, hören wir uns bei der nächsten Folge dann wieder.